Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir. Ich möchte gerne diese Predigt mit einer Geschichte starten, die vielleicht auch einige von euch hier in diesem Haus schon gehört haben. Es war ein älterer Pfarrer, bereits über 40 Jahre so im Dienst. Eines Tages geht seine Frau aus gesundheitlichen Gründen in Kur. Sie wird circa 6 Wochen weg sein. Und kurz vor ihrer Rückkehr aus dieser Kur denkt er sich, ja, er wird seiner Frau eine Freude machen, er wird das ganze Haus sauber machen, auf Vordermann bringen. So schnappt er sich den Staubsauger, saugt durch alle Zimmer, bis er ins Schlafzimmer angelangt und saugt auch da, pflichtbewusst, was er sonst nie tut, unter dem Bett, ja, bis in den letzten Winkel. Und merkt, er stößt unter dem Bett seiner Frau gegen einen Gegenstand mit dem Staubsauger, den er da so nicht erwartet hat, macht den Staubsauger und schaut. Und unter dem Bett kommt ein Schuhkarton zum Vorschein. Er macht den Karton auf und sieht zu seinem sehr großen Erstaunen, da drin liegen 3 Eier und 1.000 Euro in Scheinen ungefähr. Und der denkt sich, was für ein Leichtsinn, das habe ich meiner Frau aber so nicht beigebracht, ja, dass man Bargeld unter dem Bett liegen lässt. Am nächsten Tag holt er seine Frau vom Bahnhof ab und noch auf dem Bahnsteig fragt er sie auch mit einer gewissen Neugier, was ist denn mit diesem ominösen Karton mit den Eiern und dem Geld auf sich hat. Und ihr ist das sichtlich peinlich, aber sie sagt, jetzt hast du das entdeckt, jetzt will ich dir auch erklären, was dieser ganze Vorgang zu bedeuten hat. Schau, ich habe seit über 40 Jahren, sitze ich Sonntag für Sonntag in deinen Predigten im Gottesdienst und höre dir zu. Und jedes Mal, wenn du mal besonders schlecht gepredigt hast, dann habe ich ein Ei in diesen Karton gelegt. Der Pfarrer denkt sich, Mensch, über 40 Jahre, jeden Sonntag nur 3 Eier, ist gar nicht so schlecht. Und sie spricht weiter und sagt, und jedes Mal, wenn ich 1 Dutzend Eier voll hatte, habe ich die verkauft und habe das Geld in den Karton gelegt. Ja. Warum diese Geschichte? Zum einen läutet diese Geschichte ganz gut das heutige Thema ein. Es soll heute um den Umgang mit Geld gehen. Und darum kann es sein, dass der ein oder andere heute nach dieser Botschaft vielleicht auch gerne ein Ei in einen Karton legen möchte, vielleicht nicht unbedingt, weil ich mich so schlecht vorbereitet hätte, aber weil es für die meisten Hörer wahrlich kein angenehmes Thema ist. Ja. Viele Leute vertreten die Ansicht, dass man über Geld nicht redet, sondern man hat es einfach und dann ist es in Ordnung. Ja. Bevor wir zum Haupttext kommen, dieser Botschaft, möchte ich ganz gerne mit uns noch ein paar Gedanken erörtern, was haben wir eigentlich für eine Beziehung zum Geld? Wie verstehen wir eigentlich Geld? Ist das eine reine Währung für uns? Verstehen wir Geld als Gabe, die Gott uns gegeben hat? Welche Beziehung haben wir? Jeder wird das vielleicht anders beantworten können. Für jeden spielt Geld eine andere Rolle, eine wichtigere oder weniger wichtige. Und in der Kirchengeschichte hat es auch Extreme gegeben, wenn es um Geld ging. Wir sehen es im Mittelalter, hat es beispielsweise sogenannte Bettelorden gegeben, für die es sehr wichtig war und für die es auch Teil ihres Gelübdes war, dass man neben Ehelosigkeit und neben unbedingtem Gehorsam aber auch eine gewisse Armut an den Tag legen sollte. Ja, das war für sie so eminent wichtig, nach außen hin zu bezeugen, ich bin arm. Ich habe nichts, was mich sozusagen, keine irdischen Güter, die mich von meinem Bezug zu Gott ablenken. Das war für sie so eminent wichtig, das haben sie zum Inbegriff auch ihres Glaubensbekenntnisses gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es auch Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, das ist eher eine jüngere Bewegung, sage ich mal, die auch extreme Armut, ganz im Gegenteil, als Sünde betrachten. Ja? Die aber wiederum ihr Heil in Christus auf ein diesseitiges Wohlergehen reduzieren. Die sagen, jetzt hier, wo ich bin, Gott segnet mich, Gott meint es gut. Und unbewusst häufen sie aber Dinge an, häufen sie einen Wohlstand an und leben in diesem Wohlstand, pardon, und merken gar nicht, ja, wie sie sich einen Kokon um sich herum erschaffen haben, der sie so weich polstert und mit Sicherheit sich umgeben haben, dass sie denken, es ist alles in Ordnung. Geld hat also auch in der Kirchengeschichte so ein Extrem schon erlebt, ja, von der linken oder von der rechten Seite kann man auch vom Pferd fallen. In der Bibel sind weder Reichtum noch Armut ein Ideal, wo die Bibel sagt, du musst ein armer Mensch sein, du musst auch ein kärgliches Leben führen. Und die Bibel im Gegenteil sagt auch nicht, dass es sich lohnt, nach Reichtum zu streben. Geld an sich als Gabe Gottes, wie wir sie bekommen von Gott. Geld an sich ist völlig neutral. Ist uns das bewusst? Es ist nicht wahr, dass Geld die Wurzel allen Übels ist, in dem Sinne, wie wir es vielleicht so manchmal verstehen. Geld ist nicht schuld an allem Elend in der Welt. Geld in deinen und Geld in meinen Händen, das ist schon eine andere Sache. Was wir mit dem Geld, was wir haben, was wir besitzen, machen. Unsere Hände entscheiden darüber, ob wir das Geld zum Gottesdienst, ob wir das Geld zum Götzendienst verwenden. Ob das Geld ein Mittel zum Leben ist oder ob das Geld ein Lebensmittel ist. Ein Lebenszweck ist, pardon. Ob wir das Geld zentrieren und sagen, wir bauen unser Leben um diese vermeintliche Sicherheit herum oder ob es wirklich nur ein Mittel ist, was wir zum Leben brauchen. Wem vertrauen wir, wenn wir über unser Geld, was wir besitzen, nachdenken? Das Geld besitzt offensichtlich große Anziehungskraft. Wir können das in der Gesellschaft beobachten. Und wir stehen in der Gefahr, unsere Sicherheit einzig und allein auf dieses Geld zu bauen, darauf aufzubauen. Letzten Sonntag hatten wir in der Einleitungspredigt auch dieses Beispiel, Daniel hat es erwähnt, da ging es um Eigentum und Besitz. Ja, vielleicht ist uns das noch so bildlich vor Augen. Wir sind, wenn wir auf unsere Güter hier auf der Welt schauen, wir sind nur Besitzer, aber wir sind nicht die Eigentümer dieses Besitzes. Wir sind sozusagen die Verwalter. Ja? Und wenn wir aber dieses Geld in Händen halten und uns so fühlen, als wenn uns dieses Geld Sicherheit gibt, als wenn uns durch diese finanzielle Absicherung nichts weiter geschehen kann, nichts passieren kann, dann sind wir einen großen Irrtum erlegen. Bevor ich den Haupttext lese, möchte ich noch einmal einen Vers lesen aus Matthäus 6, 24. Da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In diesem Zusammenhang wird ja Mammon mit dem Geld gleichgesetzt. Und man ist sich nicht so richtig einig, zumindest wenn ich so die Kommentare las, woher kommt dieser Begriff Mammon? Was ist so die Wortwurzel? Viele sagen, es könnte mit dem hebräischen Wort Aman zusammenhängen. Und Aman bedeutet eigentlich Vertrauen, sich auf etwas verlassen. Und Geld scheint eine Macht zu sein, auf die viele ihr Vertrauen setzen, auf die viele sich verlassen. Das suggeriert Sicherheit. Es suggeriert ein Gefühl von, mir kann nichts passieren, wenn ich mich nur abgesichert habe finanziell. Viele Banken und Versicherungen werben auch mit diesem Gefühl oder sprechen genau dieses Gefühl an. Ja, wenn du dich nur in alle erdenklichen Richtungen absicherst, versicherst und ansparst und Vorsorge betreibst, auch für dein Alter, dann kann dir im Prinzip nichts geschehen. Gerade vor diesem Hintergrund, ich selber bin Bankkaufmann und habe einige Jahre in der Sparkasse gearbeitet, fragte mich mal einer meiner ehemaligen Kollegen, weil er auch wusste, dass ich Christ bin und auch eine Freikirche besuche. Und er fragte mich damals, weil er hatte gerade einige, meine ich mich zu erinnern, Gespräche auch gehabt mit Kunden, von denen er auch wusste, dass sie einer Freikirche angehören. Und da er quasi unbeschränkten Zugriff hat auf die Kontenbewegungen und das so sehen kann, was so passiert auf dem Konto eines Kunden und das gesehen hatte, fragte er mich, wie kann es eigentlich sein, Jakob, dass ihr Freikirchler teilweise so hohe Spendenbeträge freiwillig an eure Gemeinden zahlt, damit eure finanzielle Sicherheit gefährdet, trotzdem in der Lage seid, auskömmlich zu leben, es scheint euch ja nichts zu fehlen. Und manche schaffen es darüber hinaus sogar, einen Hauskauf oder einen Hausbau zu finanzieren. Und die Kontenhistorie, die ein Girokonto so aufweist über mehrere Monate, sagt was ganz anderes. Da werden am Monatsersten Beträge verschoben mit dem Verwendungszweck Spende. Da wird mir schlecht. So sagte er das zu mir. Das Geben finanzieller Mittel an eine Gemeinde, in die Hände Gottes, in das Reich Gottes, scheint für viele, besonders für die, die mit dem Wort Gottes nicht vertraut sind, für manche von sie scheint es eine Torheit zu sein. Für manche scheint es ein Geheimnis zu sein. Für wieder andere scheint es auch ein Zwang zu sein. Ihr müsst das ja machen. Ich wurde auch kürzlich gefragt, in die und die Gemeinde gehst du, ist das auch so eine Kirche, die sich über freiwillige Spenden finanziert sozusagen, so wurde ich gefragt. Als wenn das einen Unterschied macht, weil die Person sagte, normal ist ja, dass man sich über die Kirchensteuer finanziert als eine Kirche. Also es scheint einen Unterschied zu machen, wenn man das Geld als Spende abgibt und damit den Eindruck bei einigen Leuten zu erwecken zu scheint, du bist dumm, das ist eine Torheit, wenn du das machst. Wohin gibst du so viel Geld? Und da kommen wir eigentlich zu dem Hauptthema. Das Thema der Predigt soll heute heißen, geben, mit dem Herzen geben. Ich möchte gerne den Haupttext lesen aus 2. Korinther 8, Verse 1 bis 5. Vielleicht, ich habe das jetzt nicht angesprochen, vielleicht können wir den Text auch an die Leinwand bekommen. 2. Korinther 8, Verse 1 bis 5. Lass uns das einmal gemeinsam lesen. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach auch uns nach dem Willen Gottes. Das Erste, was mir in diesem Abschnitt aufgefallen ist, in den ersten beiden Versen, ich sage nochmal die Stelle, 2. Korinther 8, 1 bis 5. In den ersten beiden Versen lesen wir das, Freigebigkeit, die Bereitschaft zu geben, hängt nicht von der Höhe deines Einkommens ab. Paulus bestätigt hier, dass die Gemeinden in diesem bettelarmen Mazedonien in Armut gelebt haben, die ihre Armut aber trotzdem nicht als Entschuldigung benutzt haben, um nichts abgeben zu müssen. Jedermann wusste, die Christen, die Judenchristen in Judäa leiden große Not. Viele von ihnen mussten vielleicht Hunger leiden. Und den Christen aber in der nordgriechischen Provinz da in Mazedonien ging es auch nicht besser. Und trotzdem strömte ihre tiefe Armut über in ihren Reichtum, in ihre Freigebigkeit. Sie waren bereit zu geben, obwohl sie selber nichts oder nur sehr, sehr wenig hatten. Ist das nicht ein heller Strahl? Das ist für mich so, das dringt wie ein heller Strahl aus dieser vorgemeintlichen Zeit in das 21. Jahrhundert. Ob das heute noch Leute gibt, die auch von einem kleinen Einkommen, von einer kleinen Rente, vielleicht von einem streng bemessenen BAföG, von einem geringen Taschengeld, heute noch geben, an Leute, die noch weniger haben? Darf ich das nochmal sagen? Freigebigkeit, Bereitschaft zu geben, hängt nicht von deinem Einkommen ab, sondern sie hängt von der Liebe, von deiner und meiner Liebe zu Gott, von der Liebe zu notleidenden Geschwistern, von der Liebe zu verlorenen Menschen in der Welt ab. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ob wir folgende Grundwahrheiten der Bibel verstanden haben. Ich möchte ganz kurz auf vier Thesen zu sprechen kommen, vier Sätze aus der Bibel. Alles, was es in dieser Welt gibt, gehört Gott. Ich denke, das ist nichts Neues, wenn ich das so sage. Und vielen von uns ist es auch bewusst. Ja, der Psalmschreiber sagt im Psalm 24, ganz am Anfang, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist, ist des Herrn. Ja? Alles, was wir sehen, alles, was es auf der Welt gibt, gehört Gott. Und ein zweiter Satz, Gott ist derjenige, der alle Dinge gibt. Gott ist der Geber aller Dinge. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, schreibt Jakobus in Kapitel 1, 17. Gott hat gegeben. Gott hat alles gegeben. Damit kann unser Geben immer nur eine Antwort sein. Ja? Wir haben bereits bekommen von Gott. Wir sind nicht diejenigen, die das Geben erfunden haben. Wir sind nicht diejenigen, die sich auf die Brust klopfen, wenn wir eine Spende getätigt haben und sagen, Mensch, also mit diesem Geld, was ich für dieses oder jenes Projekt oder für die Gemeinde jetzt zur Verfügung gestellt habe, müsste Gott doch eine ganze Menge bewegen und erreichen können. Diesen Gedanken darfst du schnell wieder vergessen. Gott ist derjenige, der zuerst gegeben hat. Wenn wir Gläubigen etwas für Gottes Reich geben, dann geben wir auch nur einen Teil dessen, was Gott sowieso gehört. Und ein vierter Satz, Gott lässt sich niemals etwas schenken. Ist uns das bewusst? Wenn du freiwillig aus deinem Einkommen, aus deinem Geld, was dir zur Verfügung steht, gibst, in das Reich Gottes, in die Gemeinde oder in irgendein Werk, dann wirst du schnell merken, dass Gott sich das nicht schenken lässt. Er gibt dir ein Vielfaches zurück. Deshalb ist auch Geben seliger als Nehmen. Weil der, der gibt, von Gott eine Antwort zu erwarten hat. Wenn wir geben, dann tun wir uns im Prinzip auch selber etwas Gutes. Die Erfahrung, dass Gott sich nichts schenken lässt, haben viele schon gemacht. Während Jesus von Schätzen im Himmel redet, spricht Maleachi von geöffneten Fenstern des Himmels. So wird der Segen Gottes einem, der fröhlich und mit offenem Herzen gibt, der Segen Gottes wieder zurück zu diesem Menschen fließen. Das ist kein Versprechen an diejenigen nur an diejenigen, die fleißig gerne hohe Beträge zahlen. Das ist eine Verheißung an jeden, der frei und mit offenem Herzen an Gott etwas gibt, so viel wie er geben kann. Ich möchte noch eine andere Stelle mit uns gemeinsam lesen, abseits dieses Haupttextes aus dem Korintherbrief, und zwar aus Matthäus 6, 1 bis 4. Ich lese es einmal vor, da heißt es: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, und um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Heutzutage gilt ein Satz ganz, man kann ihn förmlich auf der Straße greifen, so präsent ist er in meinen Augen. Tue wenig und rede viel darüber, ja? So verkauft man sich auch in dem Berufsleben. Man kann mit möglichst wenig Anstrengung möglichst viel erreichen. Es kommt gar nicht darauf an, wie viele das mitkriegen. Es kommt darauf an, wie gut du das verkaufst. Ja, auch wenn du einen 5-Euro-Schein spendest, wenn du dich gut verkaufst, dann sieht es so aus, als wenn du einen riesen Betrag gegeben hast. Bei den Pharisäern war es noch ein bisschen anders. Die taten auch viel und sie sorgten aber auch dafür, dass alle das mitbekommen haben. Ja, in Vers 2, da heißt es, nicht wie die Heuchler es tun in den Synagogen auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Es war so, dass die Pharisäer schon dafür gesorgt haben, dass die Leute um sie herum Zeuge dessen wurden, wie wohltätig und wie gut die Pharisäer gespendet haben, wie viel sie getan haben. In diesem Zusammenhang redet Jesus davon, dass die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke tut. Wir brauchen auch in der Gemeinde eine gute Mischung zwischen Transparenz, wenn es um Geld geben geht, und zwischen Geheimhaltung. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir, die wir in die Gemeinde Geld geben, weil wir etwas Gutes abgeben wollen, weil wir Gott etwas zurückgeben wollen, dann sind wir natürlich auch interessiert daran, was passiert mit diesem Geld. Wir leben in der Gemeinde wie eine Familie. Es ist ein Gemeinschaftsvermögen da. Was geschieht mit diesem Geld? Und da ist Transparenz notwendig, dass wir auch als Gemeinde wissen, wenn bestimmte Spendenprojekte oder so etwas von der Gemeinde unterstützt werden, wo fließt Geld von der Gemeinde hin? Das ist Transparenz. Und da darf es aber auch nicht an Geheimhaltung fehlen, weil Transparenz sagt im Prinzip aus, wie viel wird wofür gegeben. Ja? Große Teile der Gemeinde wissen das. Dafür haben wir auch mehr zum Anfang des Jahres hin oder zum Ende des Jahres, je nachdem, eine Gemeindestunde, wo Finanzen der Gemeinde beleuchtet werden, wo die Gemeindemitglieder sich informieren können, wie sieht es aus. Und dann gibt es aber auch diesen Part der Geheimhaltung, denn dann geht es darum, wer gibt wie viel. Das hat niemanden zu interessieren. Wer gibt wie viel, ist eine Sache, die du als Geber zwischen dir und dem Herrn ausmachst. Ja, da braucht niemand die Kontoauszüge zu studieren und irgendwelche Daueraufträge zu checken oder so etwas. Darum geht es nicht, sondern es ist eine Sache, die im Verborgenen passiert. So sagt es auch hier das Evangelium aus Matthäus. Es ist ein Unterschied, ob ich gebe, damit es gesehen wird, oder ob ich geordnet und im Geheimen gebe, damit die Gemeinde gezielt das Opfer, das ich gegeben habe, mit anderen Opfern, die gegeben worden sind, gebündelt und damit effektiv an die Stelle transportieren kann, wo es benötigt wird. sei es jetzt für ein Gemeindehaus, für einen Umbau im Heim, sei es für einen Missionar, der unterstützt wird, sei es für irgendwelche Missionswerke, die unterstützt werden, oder für Notleidende in unserer unmittelbaren Umgebung. Aber wer gibt wie viel? Vielleicht ist das auch in euren Köpfen gar keine Frage, die es sich zu stellen lohnt. Ich weiß aber aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, dass es ganz oft, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, eine Versuchung darstellt zu sagen, Mensch, wieso fährt eigentlich der oder diejenige so ein Auto? Das passt doch gar nicht mit dem Kontostand. Es geht nicht darum, wer mit welchem Fahrzeug irgendwo hinkommt, sondern im Geheimen ist das zu geben, eine Verantwortung vor Gott. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Einfall zu bedenken. Wir haben in dem ersten Korintherbrief, im ersten zwei Versen da gelesen, in dem zweiten Vers, obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Und Einfalt ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so der Begriff, der so gebräuchlich ist heutzutage. Einfältig zu geben bedeutet, ohne Hintergedanken zu geben, zweckfrei zu geben. Ich verfolge mit dem Geben kein Ziel, dass ich sage, das muss aber jetzt auf jeden Fall dort oder dort eingesetzt werden, sondern das einzige Ziel, was ich mit dem Geben dieser Gabe verfolge, ist, dass Gott geehrt wird, dass Gottes Reich gebaut wird und dass ich selbst disziplinierter in diesem Geben werde. Da Israel ein Gottesstaat war, war auch das Geben für den Tempel gesetzlich geregelt. Gott hatte dafür Sorge getragen, dass dieses Geben im Volk in den Geboten verankert ist. 10%, ja, dieses Zehnte, 10% aller Einnahmen gehörten grundsätzlich Gott, gingen an Gott über diese Gabe zurück. Und darüber hinaus gab es auch noch viele verschiedene Möglichkeiten zu opfern. Dieser Zehnte, der ist auch heute nicht im Gesetz vereinbart und der passt auch irgendwo vom Gefühl her nicht zum Geist des Neutestamentlichen, aber dieser Zehnte kann auch für uns heute eine große Hilfe, ein Maßstab sein. Eine Orientierungshilfe. Viele von euch werden aus persönlicher Erfahrung vielleicht bezeugen können, was es für einen Segen für sie persönlich gebracht hat, wenn sie in diesem Geben des Zehnten treu gewesen sind. Der Zehnte ist eigentlich, trotz allem, dass er im Alten Testament gesetzlich vereinbart war, auch heute noch ein durchaus gebräuchliches Modell. Er ist sozial ausgerichtet, ja, er richtet sich nämlich am Einkommen, er richtet sich an dem, was jemand hat. Er richtet sich nicht an dem, was jemand nicht hat. Das heißt, es werden nicht Leute über einen Kamm geschert, unabhängig davon, wie reich oder wie arm sie sind, und zu sagen, schaut mal, egal wie euer Einkommen ist, ihr habt einen festen Teil an eine Organisation oder an den Staat oder an Gott zu geben, sondern ihr gebt von dem, was ihr habt, ein Zehntel. Und natürlich fällt das dann unterschiedlich hoch aus. Er ist also nach der Lebenssituation angemessen. Vergessen wir aber darüber hinaus nicht, Gott braucht dein und mein Geld nicht. Gott braucht unser Geld nicht. Ich helfe mir selber, beziehungsweise Gott segnet mich darin, zu lernen, was ich habe, aus seiner Hand zu nehmen, wenn ich gebe. Wenn du gibst, wenn du Gott etwas zurückgibst, dann segnet Gott dich dadurch und du lernst, abzugeben und dir bewusst zu werden, das, was ich jetzt abgegeben habe, es gehört mir im Grunde sowieso nicht. In Lukas Evangelium, da schildert Jesus, oder da gibt es diese Schilderung, wo Jesus eine Frau beobachtet. Da heißt es, es ist in Lukas 21, 1 bis 4, er sagte da so, ich lese das einmal vor. Er blickte aber auf, sah die Reichen ihre Gabe in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort hineinlegen. Und er sprach zu den Umstehenden um sich herum, das waren die Jünger, ich sage euch in Wahrheit, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat, als alle, die vor ihr waren. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Zwei Schärflein. Ich habe mich jetzt nicht informiert, wenn man jetzt auf diese Währung schaut oder auf diese umgangssprachliche Formulierung, wie viel das war. Aber das muss nicht viel gewesen sein. In dem Moment war es alles, was diese Frau besaß. Liebe Geschwister, unabhängig davon, wie auch immer der Einzelne unter uns finanziell gestellt sein mag, lasst uns Folgendes bedenken. Es gibt zwei verschiedene Arten zu geben. Es gibt etwas zu opfern, wie diese Witwe. Die hat das geopfert, was sie hatte. Und zwar war es in diesem Fall das Letzte, was sie besaß. Und es gibt auch ein anderes Geben, das ist ein bloßes, ein schlichtes sich vom Überfluss trennen. Ja? Was ich sowieso überhabe Ende des Monats, schiebe ich rüber. Vielleicht sollten wir auch bedenken, Gott misst uns nicht daran, wie viel wir geben. Gott misst uns vielleicht an dem, was wir zurückbehalten. Ich würde gerne noch einen zweiten Grundsatz aus dem dritten und vierten Vers lesen, aus dem zweiten Korintherbrief, Vers 8. Da heißt es, denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte hinaus haben sie, die Mazedonier, willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Sie haben aus eigenem Antrieb, ja, über ihre Kräfte haben sie willig gegeben, aus eigenem Antrieb und sind nicht dazu gedrängt worden. Es bedarf keiner Spendenpredigt, es bedarf keiner Manipulation eines Zuhörers, dass man gesagt bekommt, du musst doch für dieses oder jenes geben. Es ist legitim, über ein Projekt, über einen Sachverhalt, über ein Vorhaben einer Missionsgesellschaft zu informieren. Die Gaben, die dann vielleicht im Anschluss daraus folgen, die sollten aus eigenem Antrieb kommen, freiwillig. Ja? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, heißt es, einen fröhlichen. Fröhlichkeit und Freiwilligkeit beim Geben, diese beiden Aussagen, die bedingen sich gegenseitig. Aufgrund dieser Überzeugung lehnen nach meiner Information auch Freikirchen diese Finanzierung über die Kirchensteuer ab. Eine Kirchensteuer ist per Gesetz festgelegt und wird wie ein automatisierter Zwang vom Einkommen direkt abgeführt und geht den Landeskirchen zu. Und Gott segnet diese Gaben. Aber es ist ein automatisierter Zwang, verstehen wir? Du kannst natürlich aus der Kirche austreten, wenn du in einer Landeskirche bist, dann würde dieser Zwang wegfallen. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, dass du von Beginn, von vornherein die Möglichkeit hast, selbst freiwillig zu entscheiden, Herr, ich gebe dir von meinem Geld, was ich zur Verfügung habe, freiwillig dieses oder jenes, diesen oder jenen Anteil gebe ich an dich zurück. An anderer Stelle im Korintherbrief sagt der Paulus, wo er an die Korinther direkt über das Geld spricht, in 1. Korinther 16, da sagt er, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme, so sagt Paulus. Ja, am ersten Tag der Woche, wenn wir es vielleicht auf Gehaltszeiträume in unsere heutige Zeit transportieren, gucken wir uns vielleicht den Monat an, ja, die meisten kriegen monatlich ihren Lohn oder ihr Gehalt. Nicht vom ersten oder nicht von dem Übrigen, was du vielleicht am Ende des Monats übrig hast. Wie wäre es, wenn du am ersten des Monats entscheidest, wie viel du zu geben hast? Nicht, was noch auf deinem Konto übrig bleibt. Wir sind Haushalter und es ist Treue, wenn Christen mit ihrem Geld haushalten, wenn sie am ersten des Monats bereits in der Lage sind, zu kalkulieren und zu sehen. Ich gebe diesen Bestandteil an Gott und ich plane das als bewusste Ausgabe, als Teil meiner Ausgaben. Wenn du wartest, was am Monatsende noch übrig ist, was du Gott geben kannst, da wird der Teufel dafür sorgen, dass dein Konto leer ist. Darauf kannst du dich verlassen. Es gibt einen schönen Spruch. Ich habe den mal gelesen in einer Predigt von Wilfried Plock. Er hatte da auf eine Aussage verwiesen in einem Saal der Heilsarmee in Stuttgart. Da hängt ein Spruch an der Wand, der sich auf Matthäus 6,33 bezieht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ja, den Vers kennen wir. Und die hatten im Prinzip diesen Vers 1:1 an die Wand geschrieben, hatten aber an einer Stelle das leicht modifiziert und hatten geschrieben, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Ja, so ein kleiner Wortwitz. Trachtet am ersten des Monats nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Es ist vielleicht eine Brücke für uns, die uns daran erinnert, wir sind in der Lage, mit ein wenig Überblick über unser Einkommen am ersten bereits zu kalkulieren, was möchte ich Gott geben? Ich weiß, dass es viele gibt, und besonders wenn man in einer Situation, in einer Lebenssituation steht, wenn es knapp ist mit dem Geld, weil es um ein Haus, um eine Hausfinanzierung geht, weil man eine berufliche Fortbildung finanzieren muss, weil man andere Dinge irgendwie finanzieren muss, dass es hinten und vorne nicht reicht und man guckt und schiebt und denkt sich, Mensch, diese Spende, die werde ich diesen Monat dann auslassen, das werde ich dann nächsten Monat nachholen oder am Jahresende oder wie auch immer und Gott weiß ja, wie es mir geht. Er wird es verstehen. Das ist auch vollkommen legitim, ja. geht nur darum, dass Regelmäßigkeit, und das ist soll für uns eine Hilfe sein, Regelmäßigkeit führt uns in eine Verbindlichkeit. Verbindlichkeit hilft für uns persönlich für eine Planung, auch für die Gemeinde, für den Kassierer, wie auch immer, für Ausgaben der Gemeinde hilft es, um zu planen. Ist uns das bewusst? Regelmäßigkeit hilft dir, verbindlicher zu werden. Ich möchte noch ganz kurz, weil die Zeit auch zum Ende geht, einmal noch den Vers 5 lesen. Und da heißt es, und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, nochmal auf die Mazedonier bezogen, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt und das ist das, was Paulus hier besonders betont. Hier sind wir am entscheidenden Punkt. Wir wollen uns ernsthaft fragen, habe ich auch mich selbst dem Herrn gegeben? Nicht nur mein Geld? Oder wollte ich damals vielleicht, als ich mich dem Herrn zugewandt habe, nur meine Existenzfrage geklärt haben? Wollte ich nur die Lösung von meiner Schuld, wollte ich so eine Art Sterbeversicherung für den Tod? Ja, ich formuliere das bewusst etwas überspitzt. Habe ich mich selbst gegeben, so wie Paulus das den Mazedoniern bezeugt? Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit meinem Besitz, mit meinem Eigentum, mit meiner Firma vielleicht, die ich aufgebaut habe, mit dem Geld, was ich mir erarbeitet habe. Weißt du, die Bibel ist da an dieser Stelle auch sehr, sehr realistisch. Gott weiß, dass ein solcher Schritt der Hingabe, wo wir einfach sagen, Herr, ich gebe nicht nur meinen Besitz, ich gebe mich selbst mit allem, was ich habe, was mich selber ausmacht, gebe ich und stelle ich dir zur Verfügung. Gott weiß, dass wenn wir eine solche Blankovollmacht ihn über den Tisch schieben, dass das nicht aus uns heraus zu bewerkstelligen ist, mit unseren eigenen Kräften. Darum heißt es auch, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus stellt den Korinthern Gottes Großzügigkeit, das ist ein paar Verse weiter in Vers 9, stellt er ihnen vor Augen und sagt, Christus ist aus seinem Reichtum herausgetreten, ist bettelarm geworden und hat sich selbst gegeben für euch, hat den Reichtum sein gelassen, hat sich selbst gegeben für euch, alles, was ihn ausmachte, damit ihr wieder Gemeinschaft haben könnt. Er war der Kaufmann, Jesus selbst war der Kaufmann, von dem er selber im Matthäus-Evangelium spricht, der alles verkauft hat, um alles, was er hatte, wegzugeben, um es der Gemeinde zu geben. Jesus hat dasselbe getan. Er hat sein Leben schlussendlich sogar gegeben für uns. Er gab alles, was er hatte, an uns. Das kann auch heute Morgen hier in diesem Raum geschehen. Wenn du weißt, dass es jetzt auch bei mir dran, ich bin vielleicht schon lange zugehörig der Gemeinde oder ein Besucher dieser Gemeinde oder einer anderen Gemeinde. Und ich habe dieses Problem, dass ich mich nicht ganz geben kann, dass ich mich nicht lösen kann von meinen materiellen Gütern. Dann rufe ich dir heute Morgen zu beten und zu sagen, heute sollst du mein Herr werden, ich möchte dir geben alles, was mich ausmacht. Ein Mann namens Denny, der warnte mal vor, und ich zitiere, vor dem Menschen, der großartige geistliche Interessen hat, der viel betet, der liebevoll ist, der sogar vor der Gemeinde sprechen kann und doch nicht in der Lage ist, sich von seinem Geld zu trennen. Das ist immer dasselbe Muster. Der Unglaube sagt, nimm und du hast, und der Glaube sagt, gib und du hast. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Das ist im Prinzip göttliche Betriebswirtschaft, wenn wir so möchten. Ja, eine völlige Unlogik in dieser Handlung. Gib etwas ab und du wirst Segen daraus erleben. Viele Gotteskinder haben ihre Sparkonten, ihre Besitztümer jahrelang vielleicht so fest im Griff, dass es scheint, als hätten sie einen Krampf in der Hand. Sie wüssten gar nicht, wie es sich anfühlt, etwas loszulassen. Und ich sage das nicht als generelle Kritik. Ich sage das aus persönlicher Erfahrung, aus meiner beruflichen Erfahrung, wo ich einfach sage oder wo ich einfach gesehen habe, wie es den Menschen schaden kann, sich festzuklammern an etwas, was ihm spätestens mit seinem Tod sowieso aus der Hand wieder rausgelöst wird. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte noch vorlesen. Liebe Kinder, ich bitte auch euch, ich weiß, es ist schon spät, auch gut aufzupassen. Es ist eine Geschichte, die habt ihr vielleicht auch schon gehört. Die wurde, glaube ich, meines Wissens nach in den letzten Jahren noch einmal hier vorgelesen. Aber diese Geschichte verfolgt mich so alle paar Monate mal. Ja, meine Frau erzählt sie mir ab und zu und wir reden öfter mal darüber. Es ist eine, ja, wie ich finde, eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Ich lese sie vor, eine wahre Geschichte von Eddie Orgen. Niemals werde ich Ostern 1946 vergessen. Ich war damals 14 Jahre alt. Mein Vater war 5 Jahre zuvor gestorben und er hinterließ 7 schulpflichtige Kinder. Auf vieles mussten wir verzichten. Einen Monat vor Ostern rief der Pastor unserer Gemeinde zu einer besonderen Spendenaktion auf für eine bedürftige Familie der Gemeinde. Er forderte alle auf, zu sparen und bei dem Spendentermin großzügig zu spenden. Wir wollten als Familie dort auch mitmachen und überlegten, was wir tun könnten, um möglichst viel Geld zusammenzubekommen. Es fiel uns einiges ein und wir setzten uns mit Freude dafür ein. Einen Monat lang aßen wir fast nur Kartoffeln, um damit $20 Essensgeld zu sparen, um dieses dann später zu spenden. Wir machten möglichst wenig Licht an, wir hörten kaum Radio, um damit Strom zu sparen. Wir jobbten so häufig wie möglich als Putzhilfe oder als in Gärten bekannter Leute, dann arbeiteten wir noch als Babysitter, wir legten jeden Cent zurück. Wir kauften Baumwolle und häkelten damit Topflappen und verkauften diese. Insgesamt ergab das dann später nochmal $20. Dieser Monat war der beste unseres Lebens. Jeden Tag zählten wir das Geld und wir unterhielten uns als Kinder darüber, wie sehr sich diese bedürftige Familie über das Geld von der Gemeinde freuen würde. Zu unserer Gemeinde gehörten ungefähr 80 Mitglieder und wir rechneten uns aus, dass dann ungefähr 20 Mal so viel zusammenkommen würde. Endlich war es soweit. Einen Tag vor Ostern ging ich mit meiner Schwester in den Laden, um das viele Kleingeld einzutauschen. So viel Geld hatten wir noch nie besessen. Es machte uns nichts aus, dass wir für Ostern keine neuen Kleider oder Schuhe hatten. Schließlich hatten wir $70 für diese Osterspende. Wir konnten die Zeit bis zum Gottesdienst kaum abwarten. Als die Kollekte eingesammelt wurde, saßen wir in der zweiten Reihe und legten voller Freude unser Geld ein. Wir fühlten uns so reich. Auf dem Nachhauseweg waren wir nur am Singen. Zum Mittagessen hatte Mama eine Überraschung für uns. Es gab gekochte Ostereier und Bratkartoffeln. Ein Essen, das wir so lange schon nicht gegessen hatten. Später am Nachmittag kam der Pastor mit seinem Auto vorgefahren. Er gab Mutter einen Briefumschlag. Sie öffnete den Umschlag und heraus fielen $87. Unsere großen Scheine und noch 17 einzelne Dollarnoten. Wir starrten das Geld an, keiner sprach von uns. Wir waren uns wie Millionäre vorgekommen und jetzt fühlten wir uns wie die ärmsten Bettler. Es hatte uns nichts ausgemacht, dass wir weniger hatten als die anderen. Wir hatten ein glückliches Leben geführt. Aber jetzt wussten wir, dass wir arm waren. Alle anderen wussten das scheinbar auch und hatten wahrscheinlich schon über uns geredet. Lange saßen wir schweigend da. Die nächste Woche war für uns alle sehr bedrückend. Was sollten wir nur mit dem Geld machen? Wir wussten es nicht. Was machen arme Leute mit viel Geld? Am nächsten Sonntag wollten wir erst nicht in die Kirche gehen, aber dann gingen wir doch, weil Mutter das so wollte. Ein Missionar war zu Gast. Er sprach darüber, dass Menschen in Afrika eine Kirche aus Lehm bauen, aber kein Geld für ein Dach haben. Er sagte, man bräuchte dazu $100. Dann fragte er, ob man dafür nicht etwas zusammenlegen könnte, um diesen armen Menschen zu helfen. Wir schauten einander an und zum ersten Mal in dieser zweiten Woche lächelten wir. Mutter holte aus ihrer Handtasche den Umschlag. Sie verteilte das Geld an uns und jeder legte etwas in den Korb. Als die Kollekte gezählt wurde, gab der Pastor bekannt, dass etwas mehr als $100 zusammengekommen waren. Der Missionar freute sich. Eine so hohe Spende hatte er in einer so kleinen Gemeinde nicht erwartet. Er sagte, ihr müsst einige sehr reiche Leute in euren Reihen haben. Plötzlich wurde uns etwas klar. Von den $100 stammten $87 von uns. Wir waren die reichste Familie in der Gemeinde. Der Missionar selber hatte es gesagt. Ich möchte gerne, dass wir unseren Blick schärfen, wenn es um Geld geht. Es ist oft so, dass wir festhalten an dem, wovon wir überzeugt sind, dass es uns Sicherheit verschafft und dass es uns Absicherung und Altersvorsorge verschafft. Und das ist auch gut so. Das ist auch notwendig. Aber ich möchte gerne, dass wir lernen, Gott das zu geben, was ihm sowieso gehört. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und dann beten wir noch zusammen.